NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Mittäterschaft von Beate Zschäpe. Die Bundesanwaltschaft plädiert im NSU-Prozess. Gespräche unter Beobachtung. Türkische Delegation in Brüssel. Kartell der Autobauer. Daimler soll sich als erster selbst bezichtigt haben. Und letztes Gruppenspiel. Deutsche Fußballfrauen treffen auf Russland. Das Oberlandesgericht in München hat endgültig die Beweisaufnahme im NSU-Prozess abgeschlossen und die Bundesanwälte konnten mit ihren Plädoyers beginnen. Sie halten die Hauptangeklagte Beate Zschäpe für eine Mittäterin der Mordserie, die dem NSU angelastet wird. Das Gericht entschied, die Schlussvorträge dürften nicht aufgezeichnet werden. Ursprünglich hätten die Plädoyers bereits am vergangenen Mittwoch beginnen sollen, nach mehr als 4 Jahren Prozessdauer. Jörg Paas berichtet.
Bernd Behnke, Nebenanklageanwalt im NSU-Prozess, verspürt am Ende dieses 375. Verhandlungstages Genugtuung. Das Schlussplädoyer der Bundesanwaltschaft hat die Hauptangeklagte in den Fokus gerückt.
Ein schwarzer Tag für Zschäpe. Endlich geht's los und endlich bekommt sie vorgehalten, was sie immer und immer wieder bestritten hat, nämlich ihre Teilnahme an ganz erheblichen Straftaten, zum Beispiel an 10 Mordanschlägen. Und den vielen anderen Sprengstoffanschlägen und Banküberfällen und so weiter.
Auch wenn es keine Beweise gäbe, dass Beate Zschäpe eines der Verbrechen selbst ausgeführt habe, wären die Taten nach Auffassung der Bundesanwaltschaft ohne ihre Rolle quasi als Tarnkappe für das jahrelange Leben des Trios im Untergrund nicht möglich gewesen. Nicht Mitläuferin also, sondern Mittäterin sei Beate Zschäpe gewesen, was nach Ansicht von Nebenklageanwalt Mehmet Daimergüler schon Schlussfolgerungen auf das mögliche Strafmaß zulässt.
Beate Zschäpe ist hier als Mörderin angeklagt, nicht als Beihelferin, nicht als Frau, die zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und die Bundesanwaltschaft wird der eigenen Anklage folgend genau dies auch so bewerten. Die Folge ist dann in der Tat eine lebenslange Haft. Unter Umständen die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, was bedeutet keine automatische Entlassung nach 15 Jahren, unter Umständen auch Sicherungsverwahrung.
Motiv für die Verbrechen des NSU, so die Bundesanwaltschaft in ihrem Plädoyer, sei rechtsextremistische Ideologie gewesen, mit dem Ziel, ein freies, freundliches Land in seinen Grundfesten zu erschüttern und, Zitat, einem widerwärtigen Naziregime den Weg zu bereiten. Gleich zu Beginn seines Plädoyers räumte Bundesanwalt Herbert Diemer ein, dass das große politische und öffentliche Interesse an dem Verfahren nicht immer habe befriedigt werden können. Doch sei es unzutreffend, dass der NSU-Prozess seine Aufgabe nur teilweise erfüllt habe. So sei es eben nicht Aufgabe des Münchner Verfahrens, auch die möglichen Fehler staatlicher Behörden aufzuklären. Dafür seien vielmehr diverse Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern zuständig. Diese Ausführungen der Bundesanwaltschaft stießen umgehend auf Kritik von Vertretern der Nebenklage. Auch die Frage möglicher Mittäter und Unterstützer sei viel zu wenig beleuchtet worden, so Rechtsanwalt Mehmet Daimergüler.
Da stellt man sich schon die Frage, wie isoliert ist man denn, wenn man 28 Helfershelfer hat? Und das sind bloß die Helfershelfer, von denen wir wissen.
Das gesamte Plädoyer der Bundesanwaltschaft wird voraussichtlich rund 22 Stunden dauern, also mehrere Prozesstage. Ob die Anklagevertreter ihre Ausführungen bis zur Sommer Pause, die Mitte nächster Woche beginnt, beenden können, muss sich zeigen. Denn kaum hatten die Plädoyers heute begonnen, folgte die nächste Verzögerung. Die Verteidigung des mutmaßlichen NSU-Waffenlieferanten Ralf Wohleben erklärte, ihr Mandant sei nicht mehr in der Lage, den Ausführungen zu folgen, woraufhin der Vorsitzende Richter Manfred Götzl den Gerichtsarzt verständigte, um die Verhandlungsfähigkeit Wohlebens zu überprüfen.
Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei ist massiv gestört. Verschärfte Reisehinweise des Außenministeriums sprechen für sich. Festgenommene Menschenrechtler und Journalisten, Beschuldigungen, Drohungen, die Spirale dreht sich. Und jetzt, das Außenministerium in Ankara zieht eine Liste zurück, auf der 700 deutsche Firmen verzeichnet waren, die unter Terrorverdacht gestanden haben sollen. Weiterhin ist die Türkei ja Beitrittskandidat für die Europäische Union. Und deshalb waren heute der Außenminister und der EU-Minister des Landes in Brüssel zu Gesprächen zu Gast. Rasina, für uns in Brüssel, diese Treffen finden ja regelmäßig statt, aber spielten die deutsch-türkischen Störungen dabei heute überhaupt eine Rolle?
Oh ja, also man hat doch sehr betont, dass einem sehr gelegen sei von türkischer Seite an einem guten Verhältnis zur Regierung in Berlin. Schließlich lebten 3,5 Millionen Türken in der Bundesrepublik. Und was Sigmar Gabriels Kritik angehe, da sagte der türkische Außenminister:
With Sigmar Gabriel, we are in close cooperation and dialogue with our counterparts there. We don't have any hostility with Germany.
Also mit dem deutschen Außenminister sei man in engem Kontakt und es gebe überhaupt keine Feindschaft gegenüber Deutschland. Und der deutsche Außenminister solle doch mal mit Touristen sprechen, deutschen Touristen zum Beispiel, die gerade aus der Türkei zurückkämen. Dann würde er feststellen,
that life in Turkey is quite easy and quite welcoming for them.
Also das Leben in der Türkei total easy und man fühlt sich wohl. Und wo es Irritationen gäbe, zum Beispiel Festnahme von Journalisten,
so-called journalists who held a journalistic ID card.
Das wären doch nur sogenannte Journalisten, die einen Journalistenausweis in der Tasche hätten, aber in Wirklichkeit verkappte Terroristen seien oder zumindest Militäranlagen fotografieren würden. Und was zum Beispiel die Mitarbeiter von Amnesty International oder dem Menschenrechtler Peter Stolter anginge, da, so sagt er,
a person who is a so-called human rights activist.
Auch das sei nur ein sogenannter Menschenrechtler, in Wirklichkeit unterhalte der Kontakte zur Gülen-Bewegung.
Ja, das ist ja schon bezeichnet. Da äußert sich ein Regierungsmitglied sozusagen in der Rolle der Justiz, die ihm ja eigentlich gar nicht zusteht. Nun haben wir doch eine gehört von Erdogan, der will die Todesstrafe wieder einführen am liebsten. Es gibt willkürliche Verhaftungen, das wissen wir. Es gibt Leute, die seit Tagen keinen Richter gesehen haben. Beamte werden entlassen. Kann ein solches Land denn Mitglied in der EU werden?
Nein, kann es nicht. Und es gibt auch keine Beitrittsgespräche. Es wird ja schon seit über einem halben Jahr gar nicht mehr verhandelt. Und die Öffnung neuer Verhandlungskapitel, die steht nicht zur Debatte. Die Beitrittsgespräche sind im Grunde genommen ein Symbol. Man sagt sich hier in Brüssel bei der EU-Kommission, eine offene Tür ist für Erdogan schwerer zu ertragen, als wenn wir die Tür zuschlagen. Uns ist klar, wir zahlen dafür einen Preis von der EU. Wir sehen so aus, als ließen wir uns auf der Nase rumtanzen. Aber das Schlimmste, was Erdogan passieren kann, ist, dass wir weiterhin sozusagen gesprächsbereit sind. Die Idee der Menschenrechte, die Idee der journalistischen Freiheit, die Idee einer unabhängigen Justiz weiter aufrechthalten für die Menschen in der Türkei.
Was ist das Fazit, würden Sie sagen, der Gespräche? Gibt es eine Fortsetzung?
Es wird eine Fortsetzung geben. Die EU bleibt bei ihrer Linie. Sie knallt die Tür nicht zu, um nicht Erdogan in die Hände zu spielen.
Türkische Minister zu Gesprächen in Brüssel. Das waren Einschätzungen unseres Kollegen Ralf Sina. Die EU und die Türkei verhandeln bereits lange. Wir haben es gehört, doch einen Erfolg werden diese Verhandlungen nicht haben, meint Kai Küstner in seinem Kommentar. Doch es ist nicht ganz aussichtslos, Einfluss auf die Türkei zu nehmen, wenn das richtige Werkzeug benutzt wird.
Die Zeit der roten Teppiche ist vorbei. Vielmehr erinnern Treffen von EU-Vertretern mit türkischen in jüngster Zeit eher einem gemeinsamen Taumeln durch das Trümmerfeld ihrer Beziehungen. Leider ist es ein bisschen in Mode gekommen, diese Beziehungen auf die Frage Tür auf oder Tür zu verengen. Damit sind natürlich die Beitrittsgespräche zur Europäischen Union gemeint. Nun lässt sich schwer leugnen, dass die Erdogan-Regierung sich von dieser EU-Eingangstür zuletzt in geradezu atemberaubendem Tempo entfernt hat. Die Beitrittsverhandlungen liegen ja auch faktisch auf Eis. Es geht also letztlich nur noch um die Frage, schlägt die EU der Türkei die Beitrittstür nochmal geräuschvoll und hochoffiziell vor der Nase zu oder verzichtet sie darauf? Es spricht derzeit wenig dafür, dass Europa sich für die große Geste entscheidet. Nun ist das Argument nicht völlig von der Hand zu weisen, dass die EU die Schizophrenie lieber vermeiden sollte, Verhandlungen auf dem Papier weiterzuführen, die sie eigentlich gar nicht will und die in der Praxis auch gar nicht stattfinden. Doch schwerer wiegt der Einwand, dass man mit einem einseitigen Gesprächsabbruch zu diesem Zeitpunkt Erdogan genau den Propagandaerfolg auf dem Silbertablett servieren würde, den der sich so sehnlich wünscht. Weil der dann seinen Anhängern und eben auch seinen Gegnern zurufen könnte, seht her, die EU will euch nicht. Wirklich treffen würde man den auf eine Alleinherrschaft zusteuernden starken Mann am Bosporus jedenfalls nicht, weil der den Beitritt längst abgeschrieben hat. Klüger ist es von EU-Seite, den Blick zu weiten und jene Werkzeuge zur Hand zu nehmen, mit denen man der türkischen Regierung wirklich zu Leibe rücken kann. Und das sind nun mal die Wirtschaftsbeziehungen. Hier reicht es in der Tat nicht, Erdogan und Co. immer wieder daran zu erinnern, dass die mit ihrem Verhalten derzeit sowohl Touristen als auch Investoren verschrecken und sich mit dem Raubbau am Rechtsstaat langfristig auch den eigenen Boden unter den Füßen wegmeißeln. Denn ohne wirtschaftlichen Erfolg wird der Unmut in der ohnehin tief gespaltenen türkischen Bevölkerung wachsen. Aber die EU kann mehr tun als mahnen. Großes Interesse hat Erdogan daran, noch einfacher Waren in die EU exportieren zu können. Derzeit überlegt die Europäische Union, ob sie in Verhandlungen über eine Vertiefung der Zollunion mit der Türkei einsteigen soll. Und sie überlegt auch, ob sie Handelserleichterungen an die Einheit von Menschenrechten knüpft. Unbedingt sollte sie das. Mit der Karotte namens Zollunion in der Hand lässt sich in Ankara vermutlich mehr bewirken als mit jeder Beitrittsverbotsdrohung. Nur eben sollte die EU-Präsident Erdogan diese Karotte nicht allzu bereitwillig überlassen. Das ist die Europäische Union dem eigenen Gewissen schuldig und all jenen in der Türkei, die den Glauben an sie noch nicht aufgegeben haben.
Der Kommentar von Kai Küstner im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Neues vom deutschen Autokartell. Angeblich hat Daimler die Gunst der Stunde genutzt und ist mit seiner Selbstanzeige wegen mutmaßlicher Absprachen den Konkurrenten zuvorgekommen. Das haben Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Jahrzehntelang haben sich danach die großen deutschen Autobauer zu geheimen Sitzungen getroffen. Dabei wurde nicht nur über gemeinsame technische Normen gesprochen, sondern eben auch über verbotene Mechanismen, zum Beispiel um die Abgasreinigungsvorschriften zu umgehen. Im vergangenen Jahr dann stellten plötzlich zwei Autobauer kurz nacheinander Selbstanzeige. David Zions aus der Wirtschaftsredaktion. Jahrelang haben die Autobauer diese Treffen geheim gehalten. Was war denn der Auslöser dafür nun, dass Daimler und VW plötzlich offenbar fast zeitgleich ausgepackt haben?
Genau weiß man es nicht, aber es gibt eine klare Vermutung. Vor gut einem Jahr hat das Bundeskartellamt mehrere Unternehmen durchsucht und dabei Akten beschlagnahmt. Da ging es um möglicherweise illegale Absprachen, wenn Autounternehmen Stahl eingekauft haben. Ganz andere Geschichte also. Aber bei diesen Durchsuchungen sind den Ermittlern wohl Akten in die Hände geraten, bei denen die Autokonzerne kalte Füße bekommen haben, weil in diesen Akten wahrscheinlich Hinweise auf die geheimen Treffen drin waren. Deswegen also, so die Vermutung, haben die Autobauer blank gezogen und bei den Behörden direkt Selbstanzeige gestellt.
Ja, und warum ist es eigentlich so wichtig, welches der Unternehmen nun der erste war?
Der Grund ist die sogenannte Kronzeugenregelung. Das Unternehmen, das als erstes auspackt, sich selbst belastet und natürlich auch die anderen Beteiligten dann verpfeift, hat einen Vorteil. Das kann bis hin zur Straffreiheit gehen. Also ein großer Anreiz für Unternehmen, sich den Behörden zu stellen, mit denen zusammenzuarbeiten. Von dieser Kronzeugenregelung profitieren auch die Ermittler. Über die Hälfte aller Kartellfälle werden aufgeklärt, weil ein beteiligtes Unternehmen auspackt. Und nicht nur wer als erstes Selbstanzeige erstattet, profitiert. Wer das danach noch macht, für den kann die Strafe auch reduziert werden. Die Voraussetzung ist hier, das Unternehmen sagt den Behörden dann noch etwas, was sie nicht ohnehin schon gewusst haben.
Naja, eine Bestätigung für diese Selbstanzeigen ist ja nicht zu bekommen von keiner der beteiligten Seiten. Was kann denn dann nun im schlimmsten Fall auf die Unternehmen zukommen, wenn die EU-Kommission ein Verfahren eröffnet?
Wenn man sich andere Fälle aus der Vergangenheit anschaut, vor allem das sogenannte Lkw-Kartell, dann ist es möglich, dass es für die Unternehmen Strafzahlungen in Milliardenhöhe gibt. Für die Unternehmen, die rechtzeitig Selbstanzeige stellen, könnte es eine geringere Strafe geben oder eben möglicherweise sogar gar keine.
Also hier geht es um Kartelle, um Treffen, um Absprachen zwischen Unternehmen. Wo ist denn da die Grenze? Sind Absprachen denn grundsätzlich illegal?
Nein, es gibt viele Absprachen, die erlaubt sind, sogar gewünscht sind. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn über Produktnormen gesprochen wird, also darüber, dass Industriestecker oder andere Teile miteinander kompatibel sind, Ladestecker bei Elektroautos, an denen gerade gearbeitet wird. Solche Gespräche finden beispielsweise in den Wirtschaftsverbänden statt, beim Verband der Automobilindustrie in diesem Fall. Das ist alles einwandfrei. Problematisch und auch juristisch interessant wird es vor allem dann, wenn Preise festgelegt werden oder wenn, wie beim sogenannten Autokartell möglicherweise der Fall, Strategien besprochen werden, wie man mit den Zulieferern umgeht, die einem die Autoteile liefern. Und was außerdem noch brisant ist in diesem Fall, die Frage, ob es Absprachen gab, die als technische Grundlage herhalten können für die Manipulationen bei den Dieselabgastests. Das werden die Behörden jetzt noch versuchen herauszufinden.
Ja, angeblich hat Daimler als erster eine Selbstanzeige wegen Kartellabsprachen in der Autoindustrie eingereicht. Soweit Informationen von David Zions aus der Wirtschaftsredaktion. Online-Banking ist eine schöne Sache. Zahlen jederzeit ohne Geschäftszeiten und Warteschlangen am Bankschalter. Ist nicht ganz ungefährlich, aber es gibt bestimmte Sicherheitseinrichtungen. Die persönliche TAN-Nummer gehört dazu. Die gibt es zum Beispiel als SMS aufs Handy. Manch ein Bankkunde wird sich gewundert haben, dass sein Institut für jede SMS Geld fordert. Das ging dem Bundesverband der Verbraucherzentralen zu weit und er klagte gegen eine hessische Sparkasse. Der Bundesgerichtshof gab den Verbraucherschützern nun zum Teil recht. Aus Karlsruhe, Gigi Deppe.
Im konkreten Fall hat die Sparkasse Groß-Gerau zwar erstmal verloren, aber die Botschaft an alle Geldinstitute ist klar. Eine Bank darf beim Online-Banking für die Transaktionsnummern, kurz TAN, die sie per SMS verschickt, Geld verlangen. Jedenfalls dann, wenn sichergestellt ist, dass diese Zusatzgebühr nur anfällt, sofern die Kunden die TAN auch erfolgreich beim Online-Banking eingesetzt haben. Im konkreten Fall sah es so aus, dass die Sparkasse Groß-Gerau 10 Cent für jede verschickte SMS in Rechnung stellt. Das geht nicht, sagt der BGH als oberstes deutsches Zivilgericht. Denn es sei ja möglich, dass die verschickte TAN gar nicht benutzt wird. Zum Beispiel, weil der Kunde das Zeitlimit beim Online-Banking überschreitet. Oder weil es technische Probleme im Computersystem der Bank gibt. Nach dem bürgerlichen Gesetzbuch sei zwar erlaubt, dass für solch einen Zahlungsdienst extra Geld verlangt wird, aber das sei grundsätzlich nur in Ordnung, wenn die TAN tatsächlich zum Einsatz kommt. Wieder mal werden also die Banken an ihrem Kleingedruckten arbeiten müssen und in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen klarstellen, dass die SMS nur etwas kosten darf, wenn die Kunden sie erfolgreich benutzt haben. Im konkreten Fall muss nun nochmal die Vorinstanz prüfen, wie das Kleingedruckte der Sparkasse Groß-Gerau genau aussah, ob sie tatsächlich ganz pauschal für jede per SMS verschickte TAN Geld verlangt hat. Das wäre nämlich nicht in Ordnung.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.46 Uhr. Großprojekte in Deutschland dauern lange. Neue Eisenbahnstrecken, Autobahnen, Umgehungsstraßen wollen geplant, besprochen und umgesetzt sein. Oft sind langwierige Rechtsstreitigkeiten die Folge, wenn zum Beispiel Enteignungen vorgesehen sind oder sonstige Belange von Bürgern berührt werden. Die Deutsche Bahn und der Bundesverkehrsminister haben heute eine Finanzierungsvereinbarung geschlossen. Sinn der Sache, Planungen sollen beschleunigt werden. Einzelheiten von Wolfgang Landmesser.
Als Beispiel für die geplante Beschleunigung nannte Bahnvorstand Ronald Pofalla die sogenannte Betuwe-Linie, eine wichtige Güterverkehrsstrecke, die das Ruhrgebiet mit dem Hafen von Rotterdam verbindet.
Die Zeitersparnis bei der Betuwe-Linie wäre ungleich größer gewesen, hätten wir bereits dieses Verfahren gehabt.
Deutliche Verbesserungen versprechen sich Bahn und Bund davon, dass nicht mehr zwischen Planungs- und Baukosten unterschieden wird. So bekam die Bahn bisher 18% der Baukosten als Planungskostenpauschale. Bei diesem Verfahren hatte die Bahn wenig Anreize, die Projekte kostengünstig zu planen und umzusetzen. Das werde sich jetzt ändern, sagt Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt.
Wir wollen, dass die Bahn klar sich jetzt mit einem festen Anteil an jedem Bauprojekt beteiligt und wir nicht mehr darüber verhandeln müssen, wie hoch dieser Anteil zukünftig sein soll.
Durch eine klare Aufteilung der Kosten werde es in Zukunft auch keine langwierigen Nachverhandlungen mehr geben, wie viel Geld die Bahn tatsächlich vom Bund bekommt. Und es soll klar festgelegt werden, wann ein Projekt fertig sein muss. Kann die Bahn nicht pünktlich liefern, muss sie mit einer Vertragsstrafe rechnen. Bürger sollen ab jetzt so früh wie möglich beteiligt werden. Mit ihren Bedenken und Wünschen soll sich dann der Bundestag beschäftigen und auf dieser Grundlage über Verlauf und Art der Trasse entscheiden, so der frühere Kanzleramtsminister.
Wir wissen zu einem frühen Zeitpunkt, wie das Parlament eine bestimmte Trasse, eine bestimmte Strecke haben will.
Das soll verhindern, dass neue Bahnstrecken wegen Einsprüchen in einer späteren Phase umgeplant werden müssen, was die Kosten regelmäßig in die Höhe treibt. Zwischen 170 und 270 Millionen Euro pro Jahr werde das neue Planungsinstrument sparen, sagt Pofalla, der bei der Bahn für die Infrastruktur zuständig ist.
Wir sind der festen Überzeugung, dass dieses Geld dann eben für andere Projekte auch eingesetzt werden kann.
Mit dem neuen Schienenplanungsturbo soll also alles besser werden. Es wurde wohl auch Zeit. Die geltende Vereinbarung für die Planung von Schienenprojekten ist fast 20 Jahre alt.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hört auch auf den schönen Kurznamen BAMF. Und diese Behörde war in letzter Zeit deutlich überfordert, spätestens seit wir davon erfahren haben, dass ein terrorverdächtiger Bundeswehrsoldat es fertiggebracht hat, sich als syrischer Flüchtling registrieren zu lassen. Da ist die Problematik klar geworden. Viel Arbeit für zu wenige Mitarbeiter. Heute stellte das BAMF eine neue Technik vor, mit der die Identitätsfeststellung verbessert werden soll. Heiner Grämer mit Erläuterungen.
Mit einem ausgeklügelten System, beginnend beim Fotoabgleich, sollen Mehrfachidentitäten künftig schnell aufgedeckt werden. Die Asylentscheider bekommen zudem Hilfen an die Hand, die Herkunft einzelner Asylbewerber klären zu können, auch wenn keine Ausweispapiere vorliegen. Besonders stolz ist Markus Richter, der beim Bundesamt für die Infrastruktur zuständig ist, dabei auf die Spracherkennung.
Hallo, marhaba, kif kun, shu akhbar kun, inshallah tamam.
Bei der Spracherkennung haben wir bisher, wenn wir Zweifelsfälle hatten, Sprachwissenschaftler eingeschaltet und da dauerten die Gutachten teilweise bis zu einem Jahr, bis entschieden worden ist, ja, der kommt aus Irak oder nicht. Aber der Gutachter konnte nicht sagen, aus welchem Land er dann tatsächlich kam. Er hat nur gesagt, er kommt nicht aus dem Irak. Und dann konnten wir ein neues Gutachten machen und im Zweifel noch mal ein Jahr anhängen. Hier dauert es 2 Minuten und in den 2 Minuten kommt das Ergebnis, wo er auch herkommt. Und das ist natürlich revolutionär an der Stelle.
Das System lässt sich dabei nur schwer täuschen. Auch nicht davon, wenn ein arabischer Dialekt nur nachgemacht wird. Auch ein Fall wie der des Bundeswehroffiziers Franco A. würde durch das System auffliegen, meint die Präsidentin des Bundesamts Jutta Kort.
Wenn die Dialekterkennung dort schon da gewesen wäre, selbstverständlich kann man dann auch hier erkennen, ist das jemand, der muttersprachlich vielleicht Französisch spricht oder mit einem Akzent. Also das ist natürlich auch mit den Tools möglich.
Auch Handyauswertungen, die bisher noch freiwillig sind, sollen die Asylentscheider weiterbringen.
Sie können sich vorstellen, dass bei Handydatenauslese wir nur ganz wenige Daten ja überhaupt auslesen dürfen und auch nur tun. Und das ist abhängig vom Gesetz. Hier haben wir mit Einverständnis von Flüchtlingen agiert. Und es ist überraschend gewesen, dass doch ein Großteil der Flüchtlinge freiwillig ihr Handy abgegeben hat und über das System ihren Asylanspruch auch glaubhaft machen konnten.
Bei aller technischen Perfektion kommt allerdings der Verdacht auf, dass künftig Computerprogramme über Asylanträge entscheiden. Dazu der ehemalige BAMF-Chef und jetziger Beauftragter der Bundesregierung für Flüchtlingsmanagement, Frank-Jürgen Weise.
Diese Tools, diese Werkzeuge sind Entwicklungen aus verschiedenen Ländern, die uns zur Verfügung gestellt worden sind. Und sie sollen, und das ist nochmal wichtig, den Entscheider unterstützen in seiner Beurteilung. Hier gibt es keine Automatik am Ende, dass der Computer sagt ja oder nein.
Zudem sind nun Bundes- und Landesbehörden im neuen System direkt miteinander vernetzt. Zeitgleich mit der technischen Aufrüstung sollen die Asylbewerber im Zuge des Verfahrens verstärkt über die Möglichkeiten einer freiwilligen Rückkehr in ihre Heimatländer informiert werden, was auch mit finanziellen Anreizen unterstützt wird.
Der polnische Präsident Duda hat Gesetze zur Justizreform gestern mit seinem Veto gestoppt. Das kam zwar bei den Demonstranten auf der Straße gut an, aber die Regierung zeigte sich unbeeindruckt davon. Man werde nicht zurückrudern. Und auch die Proteste auf der Straße werden wohl weitergehen, denn der Präsident hat die Reform nicht komplett gestoppt. Aus Warschau Jan Palukat.
Der polnische Präsident Andrzej Duda hat einen Teil der umstrittenen Justizreform unterzeichnet. Dabei geht es um die Gerichte der unteren Instanzen. Das Gesetz verleiht dem Justizminister bislang unbekannte Macht über die Kreis-, Gebiets- und Berufungsgerichte Polens. So kann er ohne weitere Konsultationen und ohne Nennung von Gründen die vorsitzenden Richter und ihre Stellvertreter abberufen. Und er darf auch die neuen Richter benennen. Zudem dürfen Gerichtspräsidenten künftig einfache Richter in andere Gerichte versetzen. Duda hatte gestern überraschend sein Veto gegen Teile des Gesetzespakets zur Justizreform eingelegt, zugleich aber bereits angekündigt, das Gesetz über die allgemeinen Gerichte zu unterzeichnen. Die Opposition hatte ihn dafür gelobt, bis zuletzt aber gefordert, die Reform doch auch in Gänze zurückzuweisen. Ein Sprecher Dudas sagte, das Gesetz über die allgemeinen Gerichte sei die im Interesse der Bürger überhaupt wichtigste Reform. Der polnische Beauftragte für Menschenrechte dagegen erklärte, die Regelungen überdienten die Aufsichtsrechte des Justizministers. Es würden Instrumente geschaffen, um missliebige Richter zu bestrafen. Das könnte missbraucht werden, um beispielsweise Politiker der Regierungspartei vor unerwünschten Urteilen zu schützen.
Nach dem Mord an zwei Polizisten auf dem Tempelberg in Jerusalem hatte Israel seine Sicherheitsvorkehrungen drastisch erhöht. Insbesondere die Einrichtung von Metalldetektoren erregte bei den muslimischen Gläubigen, die auf dem Tempelberg beten wollten, Unmut. Aus Protest weigerten sie sich, die Schranken zu passieren. Die israelische Seite hat die Geräte nun zwar wieder abgebaut, aber die muslimische Verwaltung der Gebetsstätten auf dem Tempelberg will den Boykott zunächst fortführen. Tim Assmann berichtet.
Es sollte ein Signal der Entspannung sein, aber es kommt möglicherweise zu spät. Noch in der Nacht, kurz nachdem Israels Sicherheitskabinett beschlossen hatte, die umstrittenen Metalldetektoren am Tempelberg aus dem Verkehr zu ziehen, rückten Arbeitstrupps an und bauten ab, was Muslime als offene Provokation und aufgezwungene Entwürdigung empfanden. Die umstrittenen Sicherheitsschleusen sind nun also weg. Aber die religiösen Führer der Stadt rufen die Gläubigen weiter dazu auf, nicht mehr in der Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg zu beten. Der Gebetsboykott bleibt, verkündete Mohammed Hussein. Er ist der Großmufti von Jerusalem und damit das religiöse Oberhaupt der Muslime in der Stadt. Wir werden prüfen und dann entscheiden. Bis dahin raten wir dem palästinensischen Volk, außerhalb der Tore von Al-Aqsa zu beten. Wir werden weiterhin die Straßen und Höfe von Jerusalem für Gebete nutzen, so lange, bis wir wieder Umstände haben, die es uns erlauben, in der Al-Aqsa-Moschee zu beten. Die Metalldetektoren und auch zusätzliche Überwachungskameras wurden zwar abgebaut, geblieben sind aber große Absperrgitter. Schon darin sieht die Islamische Stiftung, die den Tempelberg verwaltet, einen Eingriff in die Rechte der Muslime. Sie fordert auf dem Tempelberg wieder die Verhältnisse herzustellen, wie sie vor dem Anschlag am 14. Juli bestanden. Unterstützung bekommen die muslimischen Geistlichen von der palästinensischen Politik. Auch für den Ministerpräsidenten der Autonomiebehörde Rami Hamdallah ist die Tempelberg-Krise mit dem Abbau der Metalldetektoren noch nicht beendet. Wir verurteilen alle israelischen Maßnahmen, die das Gebetsrecht unseres Volkes einschränken. Wir lehnen alle Beeinträchtigungen dieses Rechtes ab, das uns nach internationalem Recht zusteht. Wir wollen wieder zurück zu der Situation, wie sie vor dem 14. Juli herrschte. Also bevor drei arabische Israelis zunächst nahe des Tempelberges zwei Polizisten erschossen und sich dann auf dem Hügelplateau einen blutigen Showdown mit Sicherheitskräften lieferten, bei dem sie getötet wurden. Israel baute als Reaktion die Metalldetektoren auf. Die Regierung Netanjahu unterschätzte aber offenbar die Wut der Straße. Es kam zu einem Ausbruch der Gewalt, obwohl Palästinenserpräsident Abbas anfangs erkennbar um eine Entspannung der Lage bemüht war. Die Tempelberg-Krise zeigt beispielhaft, wie wenig Einfluss die moderate palästinensische Politik noch bei der Bevölkerung hat. Eine Facebook-Kampagne mit dem Titel »Der Tempelberg ist in Gefahr« hatte großen Zulauf und trieb die Demonstranten auf die Straße. Von einem palästinensischen Frühling sprach der Islamwissenschaftler Asaf Regev nun im israelischen Parlamentsfernsehen. Regev sieht die Tempelberg-Krise noch nicht am Ende, auch weil unter den Palästinensern Verschwörungstheorien viele Anhänger finden. Die Facebook-Kampagne jedenfalls laufe weiter, sagte Regev. Sie hat jetzt noch einmal einen großen Anstoß bekommen mit weltweiter Werbung und Schlagzeilen. Jeder kleinste Schritt wird dramatisiert. Selbst wenn Israel die Klagemauer an den Mufti übergibt, würde er behaupten, es wären versteckte Kameras zwischen den Backsteinen angebracht. Selbst das kleinste Problem wird groß gemacht. Der Abbau der Metalldetektoren wird also möglicherweise keine Beruhigung der Lage in Jerusalem und dem Westjordanland bringen. In der Tempelberg-Krise gibt es Zeichen der Entspannung. Für eine Entwarnung ist es noch zu früh.
Bei der Frauenfußball-Europameisterschaft in den Niederlanden, da treffen die deutschen Frauen am Abend auf Russland. Und mit diesem letzten Gruppenspiel will die Mannschaft den Viertelfinaleinzug perfekt machen. Anne van Eickels berichtet.
Abwehrspielerin Caroline Simon hat eine Macke.
Ich versuche, den Platz mit dem linken Fuß zuerst zu betreten. Das ist so eine Macke, die ich habe. Was auch nicht immer gut ist, weil wenn man es mal vergisst, dann es ist ziemlich schwierig, den Fokus wieder aufs Spiel zu bekommen.
Macken sorgen für ein gutes Gefühl. Das ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Das Ergebnis der Studie, Rituale und Glücksbringer helfen in Situationen, in denen jemand unsicher ist oder Stress empfindet. Und das letzte Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft heute gegen Russland ist eine Stresssituation. Denn verlieren ist verboten, weiß Leonie Meyer.
Die erste Priorität ist auf jeden Fall, dass wir ins Viertelfinale kommen und dass wir somit dann auch die 3 Punkte gegen Russland holen.
Jetzt sind sie wichtig, die Erfolgsrituale. Jennifer Marujan hat ein ganz persönliches.
Ich rufe meistens noch Mama oder Papa an vorm Spiel. Und das gibt mir dann persönlich nochmal ein gutes Gefühl.
Und dann noch eines mit und für die Mannschaft.
Also wir machen uns warm und kurz bevor es dann rausgeht, dann gibt es nochmal einen Kreis mit dem gesamten Team, auch mit dem Staff. Und dann werden noch ein paar Worte gesagt. Ich sage auch dann noch was zur Mannschaft und dann geht's raus und wird Vollgas gegeben.
Einer muss aber in der Kabine bleiben, der Glücksbringer von Bundestrainerin Steffi Jones.
Ich habe einen kleinen Teddy geschenkt bekommen von einem Fan, den habe ich immer mit. Und das ist so mein Glücksbringer jetzt, ja.
Ein Teddy unter Druck. Ein bisschen Glück kann ja nie schaden für das Verlieren verboten Spiel gegen Russland. Die deutsche Mannschaft will ins Viertelfinale. Vor dem Spiel gerne mit und während des Spiels dann am liebsten ohne Macken.
Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich sage Tschüss für heute, wünsche einen schönen Abend. Ich bin Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.